24.12. abends. Wilfried und ich kamen gerade rechtzeitig im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus an, um die einleitenden Worte von Hermann zu vernehmen, der am hinteren Ende des winterlich dekorierten Saals auf einer leichten Empore zwischen Selma und Dieter saß. Peter winkte uns aus einer der ersten Reihen an den Tisch, an dem auch Sieben saß und er uns zwei Plätze freigehalten hatte. Auf dem Tisch lagen unsere Bingo-Karten und Stifte, standen Gläser, Köhm und Bier. Hermann nickte uns zu und hob an. Wir kommen nun also zu unserem alljährlichen Literatur-Bingo. In diesem Jahr geht es um erste Sätze. Die Regeln sind von allen bekannt, dennoch nochmal in Kürze das Wesentliche. Auf euren Karten findet ihr Buchtitel, Autorennamen und Jahreszahlen. Hier zählt die Erstveröffentlichung. Das Ganze angeordnet im Quadrat, jeweils 3 Spalten und 3 Zeilen, macht 9 Felder. Ich lese nun verschiedene erste Sätze der Weltliteratur vor. Ihr schaut, ob ihr auf eurer Bingo-Karte ein Pendant dazu habt. Falls zutreffend, markiert ihr dieses. Wer als erster 3 nebeneinander liegende Felder, horizontal, vertikal oder diagonal, markiert hat, ruft Bingo. Machen wir mal ein Beispiel. Wer da? Hamlet, rief jemand. Shakespeare, eine zweite Stimme. 1603, eine dritte. Hermann nickte. Genau. Henscheid, schrie ich. Fast, grinste Hermann. Klar soweit? Fluch der Karibik, scholl es aus dem Saal, und alle lachten. Im Prinzip richtig, erklärte Hermann stoisch, nur ist es aus einem Film und da nicht einmal der erste Satz. Er räusperte sich. Nun gut, ich hoffe dennoch, ihr habt das Prinzip begriffen. Es geht los. Wir haben die Sätze in 4 Kategorien aufgeteilt und beginnen mit den Lakonikern. Dieter griff in eine von 4 flachen Schalen und reichte Hermann daraus einen zusammengefalteten Zettel, den Hermann provokant langsam entfaltete und dann pathetisch, als handle es sich um ein Dekret des Kaisers, deklamierte: »Erzähl du!« Da ich keinen blassen Schimmer hatte, wem dieser Text zuzuschreiben war, las ich die Option auf meiner Bingo-Karte erst gar nicht durch, sondern schaute mich um. Konzentrierte Stille im Saal, alle Köpfe gebeugt über den Tischen. Am Nachbartisch saß Marion oder Monika Hussinfeld und zeichnete leise lächelnd einen Kringel auf ihr Blatt. Für die promovierte Germanistin, rechtskräftig wegen Scheckbetrugs verurteilt, war das der richtige Wettbewerb. Ich bin nicht stiller. Das Buch kannte ich, auch den Autoren, aber beides fand sich nicht auf meiner Karte. Nennt mich Ismail. Das war einfach, denn schließlich meine Eingabe. Hätte ich nur das Erscheinungsjahr nochmal recherchiert. Weder Autor noch Titel standen auf meiner Karte. Kennedy starb vor Winnetou. Weltliteratur. Eine Einordnung, die dem Autor sicherlich schmeicheln würde. Den hatte ich auf den Zettel und ich konnte meinen ersten Kringel setzen. Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Verdammt, das kannte ich auch. Nun hatte mich der Ehrgeiz gepackt und mein eigentliches Ansinnen verlor an Bedeutung und ich meine Nervosität vor meinem Auftritt. Aber ich kam nicht drauf. Hinter mir summte jemand leise den Hit von Marianne Rosenberg. Ein unterdrücktes Lachen. »Madeleine, nicht Marleen«, flüsterte jemand. Ich sah mich um. Da saß Ismail zwischen einem Rentnerpaar, das auch auf Hermanns Geburtstagsfeier gewesen war. Karl und Frieda Elbner, aktive Sterbehelfer zu der Zeit, als sie gemeinsam ein Altenheim geleitet hatten. »Nun die Nebensätzler«, verkündete Hermann. »Für den Mandiokakuchen, den ich backe, gibt es im Grunde kein Rezept.« Ich schenkte mir ein Bier ein. Wenn Dieter gerade keinen Zettel zog, schaute er Sieben an. »Bei Gott dem Dicken, was soll der Quatsch?« »Gute Frage, keine Ahnung.« Und einen Köhm. »Gegen den Strich des Weidenfeldes drang vom jenseitigen Rhein Schafsblöken herauf.« Unwillkürlich dachte ich an meine niederrheinische Heimat. Da klang aber jenseits des Rheins das Hüttenwerk. Unruhe an einem Tisch weiter hinten an der Wand, ein Bier war umgestoßen worden, Servietten wurden von den Nachbartischen gereicht, Bingo-Karten trocken getupft. Da saß Kain mit den Kronbergs, deren einer Bruder, Gustav, Lokführer auf der Regionalbahn gewesen war. Er hatte an einem unbeschrankten Bahnübergang eine vierköpfige Familie in ihrem Fiat Lux zermalmt. Vorher das vorgeschriebene Signal nicht gegeben, nachher sich erhängt. Am Abend, als ich meine Frau verließ, briet ich einen Huhn. Ha, ein Blick auf meine Bingo-Karte, das wird wohl der Buchtitel sein. Zweiter Kringel, sogar in einer Reihe. Einer noch, einer noch. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Okay, nichts Passendes auf der Karte, außer vielleicht 1917 als Erscheinungsjahr. Dann hätte ich die Reihe komplett, aber nichts peinlicher als ein Fehlbingo-Ruf. Ich traute mich nicht. Zwei Tische neben mir reckte jemand die geballte Faust, das K-Symbol, in die Höhe. Sein Nachbar lächelte wissend. Das war Alexander Busch, von seinen früheren Lehrerkollegen, warum auch immer Hütte genannt, der im letzten Jahrhundert bei dem Versuch, das Fahrradschloss eines Schülers, dem der Schlüssel darin abgebrochen war, mit einem Bolzenschneider zu knacken, den Jungen getötet hatte. Die Spitze des Werkzeugs war, als der Lehrer sich mit seinem ganzen Gewicht darauf stemmte, an der Titanlegierung des Schlosses zerborsten und ein fingernagelgroßer Splitter dem über sein Rad gebeugten Neugierigen durchs Auge ins Hirn geschossen. Dieter griff in die vierte Schale. »Rhythmiker«, rief Hermann in den Saal. Sechs Nordafrikaner spielten Buhl unter Flauberts Statue. Ich hatte was mit Flaubert auf meinem Zettel, aber in der falschen Zeile. Dritter Kringel, noch kein Bingo. Zwei Tote lagen schwarz im Januar Brasiliens. Ja, das hatte Rhythmus, keine Frage. Nie gehört. Unsere letzte Kategorie und die letzten Zitate für diese erste Runde. Es kommen die Erklärer. Ich war gespannt. In einem der Hauskolosse der Gorochavaya, deren Bevölkerung für eine ganze Kreisstadt gereicht hätte, räkelte sich eines Morgens Ilja Iljitsch Oblomow, Inhaber einer eigenen Wohnung, in seinem Bette. Ach, die Russen, nicht mein Ding. Ja, so könnte es anfangen, hier einfach so, auf eine etwas schwerfällige und langsame Weise, an diesem neutralen Ort, der allen und niemand gehört, wo die Leute aneinander vorbeigehen, fast ohne sich zu sehen, wo das Leben im Haus gedämpft und gleichmäßig nachhallt. Pff, nur ein Kringelchen noch, Mano. Wie sehr die Menschen sich mühten, nachdem sich einige hunderttausend von ihnen auf einem kleinen Raum angesammelt hatten, die Erde, auf der sie sich drängten, zu verunstalten, wie sehr sie den Boden mit Steinen zurammten, damit nichts darauf wüchse, wie eifrig sie ihn von jedem hervorbrechenden Gräschen reinigten, wie sehr sie mit Steinkohlen, mit Erdöl die Luft verpesteten, wie immer sie die Bäume beschnitten, alle Tiere und Vögel verjagten, der Frühling war Frühling, sogar in der Stadt. Passte hier 1917? Nein, für so ein Öko-Gedöns zu früh, dachte ich. Es ist ja nun wirklich die große Frage, ob der Sinn des Lebens, das Glück dieser Erde, eher in der Betrachtung und in der Besitznahme einer nackten Frau besteht oder vielmehr in der jahrelangen und zähen Beobachtung zweier älterer Brüder, noch dazu Fremden. Darum hatte Hermann bei meinem Zwischenruf so gegrinst. Er wusste ja, welche Texte in den Schüsseln lagen. Da stand er auch auf meiner Karte, der Eckhart, und komplettierte meine Kringel in der linken Spalte. »Bingo!« rief in diesem Moment Monika oder Marion vom Nebentisch. »Auf den letzten Drücker, dann lass mal sehen«, moderierte Hermann von oben, während ich leise mein Bingo hinterher flüsterte. »Echt, du auch?« fragte Wilfried. »Das ist ja ärgerlich.« Ich nahm noch einen tiefen Schluck aus der Flasche, stand auf und ging Richtung Podium, wo Hermann dabei war, die Karte der aufgeregt vor ihm rumhüpfenden Marion oder Monika zu überprüfen. »Korrekt«, verkündete Hermann, »damit haben wir eine erste Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch, Monika. Wurst oder Köhm?« »Ich nehme die Wurst«, sagte offenbar Monika. »Dann wollen wir die erste Runde auch mal auflösen«, setzte Hermann an. Nein, rief ich energisch dazwischen. Das heißt, ihr vielleicht schon, aber ich nicht, fuhr ich etwas unsicherer fort. Beziehungsweise später, egal, sammelte ich mich wieder. Ich stand nun hinter Hermann und seinen beiden Adjutanten auf der schmalen Bühne. Ihr drei dürft jetzt mal mitspielen. Ich habe da nämlich auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Gespannte, leicht amüsierte Erwartung im Saal. Also los jetzt. Ich holte den Packen Karteikarten aus meiner Jacke und drückte je ein ungefähres Drittel Hermann, Selma und Dieter in die Hände. Bitte mal verteilen, ich erkläre so lange, worum es geht. Ich hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Dank eurer vorbildlichen Unterstützung, ohne Zugriffsmöglichkeit aufs Internet, aber mit Einblick in ein unheimliches Geheimarchiv, hat sich mir in den letzten 2 Tagen hier in Mors einiges Unerwartete offenbart. Zum Beispiel, dramaturgische Pause, sagte ich und machte dann auch eine, um mit erhobener Stimme fortzusetzen. Mit 41 Vorbestraften auf 70 Einwohnern und somit knapp 60%, die höchste Kriminalitätsrate Deutschlands, vielleicht sogar Europas, jedenfalls außerhalb von Gefängnissen. Gelächter. Das nahm das Volk sportlich. Gleichzeitig die höchste Rate an unnatürlichen Todesfällen in der Bevölkerung und seinem direkten Umfeld, also Mord, Selbstmord, Unfall. Kein Gelächter an dieser Stelle. Mittlerweile hatten meine 3 Assistenten alle Karten verteilt. Ich stelle jetzt noch ein paar Fragen, die mir dabei helfen mögen, meine letzten Ungewissheiten zu beseitigen. Leider findet ihr keine vorgegebenen Antworten auf diesen Karten. Die Felder sind leer, da müsst ihr selbst was reinschreiben. Ich hatte nicht so viel Vorbereitungszeit, aber ihr schafft das schon. Wer zuerst alle Antworten beisammen hat, ruft Bingo. Angespannte Ruhe im Saal. Erste Frage. Wie nannte Rudolf Franzkowski den Lokführer Gustav Kronberg auf dessen Beerdigung? Einige überraschte Blicke in meine Richtung, einige fragende Richtung Kronbergs Tisch. Soweit ich das übersehen konnte, schrieb aber jeder etwas auf seine Karte. Zweite und dritte Frage. Wer saß weswegen genau 420 Tage ein? Fleißiges Gekritzel aller Orten. Nur Dieter, der sich auf meinen früheren Platz neben 7 gequetscht hatte, sah mich ebenso fassungs- wie ahnungslos an. Vierte und fünfte Frage. Wer saß wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge wie lange im Knast? Ismael schaute nach links und rechts, sah, dass seine Nachbarn ihre Karten beschrieben und tat es ihnen gleich. Dieter schaute sich die Arme verschränkt im Saal um, alle anderen Köpfe über die Karten gesenkt. Sechste Frage. Wie hieß die Organisation, für die Rudolf Franzkowski ab 1974, weiter kam ich nicht, Hermann hob seinen geröteten Kopf und seine Karte und da rief Kain auch schon Bingo und die Kronbergs auch und Selma und dann hoben auch alle anderen im Saal ihre Karten und einige riefen dabei Bingo und andere murmelten es nur. Außer Dieter, den ich nun zu mir hochbat. Ich werde versuchen, dir zu erklären, was hier gerade passiert ist. Bring mir mal bitte noch ein Bier mit. Dieter schwang seine langen Beine auf das Podest und stellte sich neben mich. Ich bat ihn, sich zu setzen. Nachdem er das getan hatte, konnte ich ihm besser in die Augen sehen. Ich trank einen Schluck. Langsam verebbte das Getuschel im Saal. Als es ganz ruhig war, fing ich an. Dass die Leute im Dorf keine Geheimnisse voreinander haben, ist dir als Auswärtigen sicherlich auch schon aufgefallen. Einiges hast du trotzdem aufgeschnappt oder erzählt bekommen, zum Beispiel, wie Franzkowski damals nach dem Bahnunglück den Selbstmord von Gustav Kronberg kommentiert hat. Weichei soll Franzkowski gesagt haben, murmelte Dieter. Die Haftstrafen von Marian, Monika, rief Monika geduldig korrigierend. Entschuldigung, die Haftstrafen von Monika und den Elbners sind aber an dir vorbeigegangen. Alle anderen wussten davon und alle anderen wussten auch von... Hermann, gib mal bitte deine Karte. Danke. Senf. Ich zeigte Dieter die Karte, auf der Hermann in seiner akkuraten Handschrift das Akronym eingetragen hatte. Und Senf steht für... Spezialeinheit Markus Wolf, erklärte Hermann, oder ganz korrekt Spezialeinheit Markus Wolf zur Infiltration und Schädigung der Kommunalentwicklung im kapitalistischen Teil Deutschlands. Es ging dir nur darum, sicher zu sein, dass alle alles wissen, schlussfolgerte Dieter. Jap, machte ich, alle außer dir. Das wollte ich auch sicherstellen, dass du als Einziger nichts von Franzkowskis Archiv wusstest und seiner Tätigkeit für Senf. Ich zog das zusammengefaltete Foto aus meiner Brusttasche. Markus Wolf, hier links auf dem Bild neben seiner Abschlussklasse, hatte diese paar und 30 verdienten Stasi-Führungsoffiziere für einen Spezialauftrag ausgewählt. In einer dreijährigen Ausbildung wurden sie hierfür fit gemacht und ausgestattet mit einer entsprechenden Legende in paar und 30 westdeutsche Kommunalverwaltungen eingeschleust, mit dem Auftrag, jegliche Entwicklung auf dieser Ebene so gut wie möglich zu sabotieren. Über die so zum Scheitern gebrachten regionalen Projekte wurde dann ausführlich hämisch in der aktuellen Kamera und im Schwarzen Kanal berichtet. Die Methode erwies sich am Anfang als prinzipiell erfolgreich, allerdings waren schon nach 5 Jahren mehr als die Hälfte der Agenten der westlichen Dekadenz erlegen und in ihrem sabotierenden Handeln nicht mehr ganz so effizient. Eine der rühmlichen Ausnahmen, Rudolf Franzkowski, der mit Hermanns Unterstützung am schnellsten Fuß gefasst hatte und dem die Destruktivität im Blut zu liegen schien. Nach der Wende löste sich die Gruppe naturgemäß auf. Es dauerte aber Jahre, bis die Wahrheit über die Stasi-Zweigstellen in den westdeutschen Mittelzentren aus den geschredderten Dokumenten zusammengesetzt war. Als die nun gesamtdeutschen Geheimdienste schließlich begriffen hatten, was da passiert war, räumten sie noch auf, wo es noch was aufzuräumen gab, und erklärten Senf zur Verschlusssache. Aber warum ist Franzkowski nicht aufgeflogen, wollte Dieter wissen. Weil wir uns gelöscht haben, erklärte Hermann. Alles steht eben doch nicht in Franzkowskis Archiv, in dem er so penibel von jedem von uns alle verfügbaren Daten bis zum Schluss zusammengetragen hat. Auch mein Renteneintrittsjahr 1990. Ein gutes Jahr vorher, im Sommer 1989, forderte Franzkowski mich auf, ihm beim Löschen unserer gemeinsamen Vergangenheit zu helfen. Wenn das mit dem Glasnost so weiterginge, würde irgendwann meine IM-Tätigkeit auffliegen, meinte er, und dann könnte ich mir meine schöne westdeutsche Pension abschminken. Also habt ihr bei der Stasi angeklopft und um Löschung gebeten, oder was? Fragte Dieter ungläubig. Es war ein bisschen komplizierter, warf Wilfried ein. Die Leute im Saal folgten der Rekonstruktion ihrer Dorfgeschichte interessiert und unaufgeregt wie der dritten Wiederholung von The Sixth Sense und beobachteten mit der entsprechend besserwisserischen Vorfreude jede Regung von Dieter, der als einziger die Auflösung noch nicht kannte. Ich nahm von Hermann diesbezüglich um Hilfe gebeten, widerwillig Kontakt auf zu meiner Ex-Freundin und dem Typen, von dem sie sich hatte ausspannen lassen. Sie hatten sich wie so einige RAFler und deren Sympathisanten Mitte der 80er Jahre hinter dem antifaschistischen Schutzwall vor der westdeutschen Strafverfolgung in Sicherheit gebracht. Es war nicht einfach, aber ich fand sie, mittlerweile verheiratet, in einem grauen Reihenhäuschen mit rosa Töchterchen und blauem Trabi. Wilfried schüttelte sich. Jedenfalls, die beiden regelten das für uns. Nicht aus alter Freundschaft, sondern für eine nicht unbeträchtliche Summe harter Devisen. Das ist ja nun auch schon ein Vierteljahrhundert her. Franzkowski aber hat sein Archiv noch bis vorgestern, bis zum 21.12. weitergeführt und ihr habt ihn gewähren lassen, obwohl jeder in Mors seit vielen Jahren darauf wusste. Tat ich ein bisschen so, als würde mich das wundern, erklärte es mir und den Anwesenden dann aber so. Ein Haufen geschundener Seelen, vereint im Wissen um bitterste Schicksalsschläge und ihre Wirkung. Vereint aber auch um einen gemeinsamen Feind, der all das verkörpert und lebt, was der Rest der Gemeinschaft ablehnt, der die Werte des Dorfes damit umso deutlicher zum Strahlen bringt, der gemeinsam hintergangen wird, dessen vermeintliches Geheimarchiv schon längst zum offenen Dorfarchiv wurde. Am Anfang war es sicherlich mühsam und auch gefährlich, heimlich in Franzkowskis Abwesenheit bei ihm einzusteigen und Kopien zu ziehen. Später, als die Technik das hergab, werdet ihr seinen Rechner vernetzt haben, nehme ich an. Wilfried nickte stolz. 386er mit verdecktem WLAN, alles andere als trivial. Und so saß das Dorf dann abends vor seinen Computern und las, was Franzkowski Neues über sie zusammengetragen hatte und auch was seine Stasi-Datenbank über westdeutsche Staatsbeamte so hergab, bei Bedarf. Zwar nur Stand 1989 natürlich, aber da fand sich trotzdem zum Beispiel die Personalakte eines jungen Polizisten. Nicht wahr, liebe Selma? Mit seinem Familienstand. Selma schaute hoch zu mir, ein wenig trotzig, ein wenig traurig, ein bisschen beschämt schien es mir, hoffte ich. Und mit seinem vollen Namen, wie er aus gutem Grund weder auf meinem Dienstausweis noch sonst irgendwo zu finden ist. Wie ihn nur noch meine Mutter kennt, jetzt aber alle hier im Saal, außer Dieter. Der sah mich erwartungsvoll an. Maximilian Traugott Voss, deklamierte ich. Ist doch okay, behauptete Dieter. Also Traugott ist okay. Max finde ich nicht so okay. Geschmackssache, Dieter, entgegnete ich. Du kommst übrigens auch drin vor in Franzkowskis Archiv, weniger aus Interesse an dir, mit Verlaub, sondern mehr wegen deines Interesses an sieben. Im Saal kicherte jemand. Ach herrje, machte Dieter, es gibt doch hoffentlich keine Aufzeichnungen unserer Telefonate. Nein, sei getrost, nur Datum und Uhrzeit. Ging etwa ein halbes Jahr nach deiner Scheidung los, wurde dann immer öfter, fast täglich, und hörte vor 4 Jahren abrupt auf. Da hast du vermutlich sieben das erste Mal persönlich getroffen. Ja, erinnerte sich Dieter, da war ein Einschreiben. Ich klingelte, wartete, wollte schon einen Zettel in den Briefkasten legen, da öffnet sich ihre Tür. Ich erschrak mich total, obwohl ich schon von ihr gehört hatte. Wieder Kichern im Saal. Nein, nicht so von ihr gehört hatte, setzte Dieter empört nach. Ich wusste nur, dass es sie gab und dass sie im Rollstuhl säße und dass sie ziemlich dick wäre. Er blickte entschuldigungsheischend zu Sabine, die mit ihren fetten Ärmchen abwinkte. Sie war sauer an diesem Morgen, weil ich sie geweckt hatte, unterschrieb mürrisch den Beleg und dann wünschte ich ihr noch einen schönen Tag, weil ich mich auch ein bisschen schämte, weil ich sie so angestarrt hatte. Und sie drehte sich noch mal um in ihrem Rollstuhl, schaute zu mir hoch, rang sich sowas wie ein Lächeln ab und sagte, danke, dir auch, Mensch, bist du groß und entschuldige bitte meine Laune, kannst du ja nichts dafür. Und mein Herz blieb stehen, als ich diese Stimme hörte, die ich sofort erkannte. Und sie meine natürlich nicht, die klingt ja auch langweilig normal. Und sie fragte noch, alles okay? Und ich sagte, ja, nein, muss weiter. Und setzte mich ins Auto. Und dann ging ich wieder zurück und klingelte sie nochmal raus. Und sie wollte schon schimpfen, da sagte ich meinen Namen. Also den, den ich beim Telefonieren benutzte. Tortur. Und sie schaut zu mir hoch und sagte, musste ja irgendwann mal passieren. Und sie war gar nicht böse und es war ja auch nicht peinlich und mir war es dann auch nicht mehr peinlich. Und wir haben Kaffee getrunken und gelacht und uns wieder getroffen und ein paar Wochen später haben wir es dann in echt getan. Und dann hat sie auch mein Alias verstanden. Stille. Dann erst Verhalten, einzelnes Klatschen, Applaus, Pfiffe, Gejohle. Dieter und sieben, die sich rosarot anlächeln. Solange man es sich nicht bildlich vorstellte, war es fast romantisch. Und vorvorgestern ist dann was passiert? Meine Frage an Dieter ging in der Unruhe des Publikums beinahe unter. Die Leute auf den vorderen Plätzen wurden als erste ruhiger und von den hinteren befragt. Was hat er gesagt und was hat Dieter gemacht? Es wurde still. Franzkowski stand im Bademantel auf Socken an seinem Tor, begann Dieter leise. Lauter, rief jemand hinten aus dem Saal und weckte damit kurz Zweifel in mir, ob diese Veranstaltung hier die angemessene Umgebung für ein Geständnis bot. Aber Dieter begann schon wieder von vorne, diesmal lauter. Franzkowski stand im Bademantel auf Socken an seinem Tor, als ich am Ende meiner Tour mit dem Rest der Weihnachtspäckchen an ihm vorbeifahren wollte. Die ganze Woche hatte er schon so jeden Nachmittag da gestanden, was mich schon wunderte, sonst wartete er nie auf seine Post. Im Nachhinein denke ich, dass er Anlauf brauchte. Damals dachte ich, dass sogar er auf ein Weihnachtsgeschenk hoffte. Nie hatte ich ein Paket oder auch nur einen Brief für ihn gehabt. Auch jetzt nicht. Also hielt ich dieses Mal an, ließ die Beifahrerscheibe herunter und wollte was Tröstendes sagen, aber er kam mir zuvor. Dieter straffte sich. Franzkowski grinst mich schmierig an und fragt einfach so ansatzlos, fickt der eigentlich gut, der fette Krüppel? Er grinst immer noch, als ich auf ihn zustürme. Er grinst nicht mehr, als ich ihn an der Gurgel packe, ihn vor mir herschiebe, bis die Tonne im Weg ist. Ich heb ihn hoch, er ist ganz leicht, wehrt sich gar nicht, hält still, schaut mich etwas verwundert an. In dem Moment hätte ich ihn beinahe losgelassen. Er bemerkt mein Zögern, das Grinsen fällt ihm zwar schwer mit meiner Hand an seinem Hals, er versucht es trotzdem. Jetzt reicht's mir. Ich will nur noch, dass er verschwindet. Und dann steckt er auch schon kopfüber in der Tonne und ich wundere mich nur, dass die albernen Socken überhaupt nicht zappeln. Es ist ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich mache meine Tour fertig, alles wie immer, auch am nächsten Tag. Außer, dass ich 7 nicht sehen kann. Ihr müsste ich es ja sagen. Also lasse ich mich entschuldigen. Niemand soll was wissen, niemand reingezogen werden. Ich warte ab, schaue zu, antworte ehrlich auf alle Fragen. Das ist kein Plan, mehr so ein Gefühl. Ich werde dafür einstehen, wenn es rauskommt. Ich werde mich aber nicht freiwillig stellen, weil ich nichts bereue. Dieter hatte dich so in den Saal gesprochen, unbestimmt. Jetzt schaute er mich an. Und jetzt... Was soll jetzt mit mir werden? Jetzt, wo du dich gerade freiwillig gestellt hast? Ich weiß es nicht. So, genau.